ein Experiment mit euch vor. Freddy schwitzt schon wieder. Nein, ihr Podcast ist nichts Schlimmes. Es gibt ja viel Leid, wir haben ja heute schon darüber gehört, und ich könnte, meine Frau und ich, wir fahren ja oft nach Korsika und andere Orte, aber das ist immer so ein Arbeitsurlaub. Wir haben Arbeit und Urlaub, und wir waren das letzte Mal in den Bergen vor, glaube ich, 35 Jahren oder 40 Jahren zusammen in Urlaub. Das erste Mal, und jetzt haben wir das zweite Mal wirklich mal nur alleine Urlaub geplant in Oberstdorf. Und heute Morgen lese ich, dass Oberstdorf auch von einer Flutwelle betroffen ist. Da staut sich ein Bach und da sind ganz viele Bäume davor und da kommt kein schweres Gerät hin. Und wenn das bricht, dann wird Oberstdorf auch geflutet. Na gut, wir lassen uns überraschen, aber es leidet überall. Und meine Herausforderung an uns, an euch ist, dass ihr jetzt mal Zeugnis geben könnt, Bericht geben könnt, wo ihr dankbar seid, trotz Mangel an Gesundheit, trotz Mangel an Kraft, trotz Mangel an Zeit, an Geld, an Ideen. Wo gibt es solche Situationen, wo ihr Mangel erleidet oder erlebt oder erlebt habt? Und trotzdem es irgendwie und irgendwo Grund zur Dankbarkeit gibt. Und indem ihr einfach auf eurem Platz schön laut redet, müsst nicht hier vor, sondern einfach laut redet, dass jeder versteht. Ich gebe euch noch ein paar Beispiele, vielleicht auch aus meinem Leben, das, was Herr Karl-Heinz gesagt hat. Wenn mich jemand fragt, habe ich mich am meisten verändert, charakterlich, menschlich und geistlich, dann war das in der Zeit, wo Fabian durch sein ADHS uns absolut an unsere Grenzen gebracht hat. Das war nicht lustig. Unser mittlerer Sohn hat unser Nachbarhaus angesteckt und hat eine Baseballparty in Kassel mit großem Polizeieinsatz gebracht, unser Auto total Schaden gefahren und hat einen Molotow-Cocktail im Garten geschmissen mit Polizeieinsatz und der Frage der Polizei, ob wir Erziehungshilfe bräuchten. Wenn man das hört, da könnte man verzweifeln. Und das hat uns verändert. Da hat uns kein Gott geholfen, kein Mensch, kein Buch, gar nichts. Da gab es nur ein Buch über ADS in Deutsch. Da waren wir absolut am Limit. Und da hat uns Gott durchgetragen und ertragen, sodass wir heute vielen Leuten Mut machen können durch unsere ADS-Seminare und durch unser ADS-Buch. Das hätten wir niemals gedacht. Und heute ist es so, dass wir Menschen ermutigen, Ja zu ADS zu sagen. Und nicht ADS zu bekämpfen, sondern ADS als eine tolle Möglichkeit, das Leben zu gestalten, anders zu gestalten, zu sehen. Da würde ich dem Karl-Heinz zustimmen. Auch viele Konflikte in unserer Gemeinde haben mir geholfen, dass Gott mich da verändert hat, in mir. Gut. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht, wo wir was Negatives erleben und trotzdem dankbar sein können. Denkt mal an eine Schwangerschaft. Gut, ich habe da jetzt weniger mit zu tun. Na? Ja, die Hanna sagt, ich wäre auch schon langsamer. Im Rahmen von Gender können wir Männer ja auch jetzt wieder. das heißt, die Frau oder die Frauen haben Schmerzen und sind begrenzt in ihrer Beweglichkeit vielen anderen. Das heißt, momentan ist es gar nicht lustig. Aber der Blick nach vorne sagt, ich freue mich auf was. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. Wenn ich im Stau stehe oder ich habe Umleitung zu fahren, dann könnte ich mich ärgern, dass meine Zeit gestohlen wird und die Kürze der Strecke. Aber ich lerne plötzlich ganz neue Gegenden kennen und bin dankbar für manche Gegenden, die ich außerhalb der Autobahn plötzlich wahrnehmen kann. Ein YouTube-Hinweis. Ich bitte euch, das klingt zu steil. Ich rate euch, empfehle euch, YouTube die Beerdigung von Mickenbecker anzugucken. Mickenbecker, nimm dir 2 Stunden Zeit für die Beerdigung. Es gibt keine beeindruckendere Beerdigung als dieser Bericht. Ein junger Mann, der mit seinem Zwillingsbruder verrückte Sachen erfunden hat, stirbt an Krebs, hat schon vorher Krebs gehabt, es ist ein langer Bericht jetzt, 2,6 Millionen Zuschauer oder Zugriffe, hat die Beerdigung. Da benutzt Gott scheinbar, ich weiß nicht, ob das Gott ist, aber benutzt Gott den Tod, um 2,6 Millionen mit seiner Botschaft zu erreichen. Das ist schon sehr heftig. Das heißt, was absolut Negatives, was Negativeres als den Tod können wir gar nicht uns vorstellen. Und das hat solche Auswirkungen, wo Menschen durch den Tod ermutigt werden. Also das ist schon jetzt was ganz Niederschwelliges. Die Hanna und ich, wir haben uns früher etwa 20 Jahre gestritten über die Zeitvorstellung. Das heißt, ich bin pünktlich und schnell und sie ist etwas langsamer und nicht so schnell. Sodass sie im Kindergarten den Spitznamen Schnecke bekommen hat. und dann haben wir lange Zeit überlegt, was steckt dahinter, was ist da? Und ich habe ja immer gesagt, sie sollte so schnell sein wie ich, bis ich irgendwann erkannte, was ist denn der Vorteil dieser Langsamkeit? Der Vorteil ist, dass sie menschenbezogen ist. Ich bin auch menschenbezogen, aber auch urbezogen. Ne? Wenn du mit mir redest, gucke ich auch immer auf die Uhr, ne? Wie lange und wie spät und was darf ich nicht verpassen und gucke, wenn es eine Tür zuzumachen ist, wenn es zieht oder wenn ich oder der andere friere. Ich gucke auf alles Mögliche. Die Hanna guckt aber nur auf dich. Das heißt, sie ist menschenbezogen. Deshalb ist sie auch Seelsorgerin. Sie vergisst alles, die Zeit und vieles andere. Das heißt, das Negative, das wir uns gestritten haben, hat eigentlich was Positives, bringt was Positives mit sich. So, wir könnten jetzt jede Menge andere Beispiele benutzen, wo was Negatives, scheinbar Negatives, trotzdem ganz viel Positives bewirkt. Wo ist unser Fokus ausgerichtet? Auf das Negative oder auf das Positive oder auf das, was nach vorne kommt? Welche beste Geschichte aus der Bibel könnte dazu passen? Wer hat eine Idee? Wie bitte? Verlorene Sohn? Josef? Ja. Ich verrate euch, was heute dran war oder dran ist, die Speisung der 5000. Ich lese mal vor aus Johannes. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich hin. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, er war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich ein Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es angekündigt hat. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Tja, schon verrückt. Am Anfang kommen die Leute zusammen, weil sie sehen, wie Jesus Wunder tut. Und am Ende, nach dieser zwischen dieser Geschichte, wollen sie ihn plötzlich zum König ausrufen. Klar, wenn einer sowas kann wie er, der wird schnell der Führer und der Meister. Ne? Make God great again. Wer Wunder tun kann, da passiert schon einiges. Ich denke, die Geschichte ist nicht umsonst eine der bekanntesten aus dem Neuen Testament. Schließlich ist der Kern der Aussage, dass Jesus auf wunderbare Weise das Grundbedürfnis der Menschen stillen kann. Leben im Überfluss. Das ist vielleicht weniger beeindruckend für uns, die wir sowieso im Überfluss leben, wenn ich an Kaufland denke, wo wir vor einiger Zeit waren und die Regale von Lebensmitteln sahen und die Bibel immer wieder von Völlerei spricht. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Predigt über Völlerei gehört. Da kriege ich einen Hals, wenn ich Kaufland sehe. Gut, bei Aldi ist das im Kleinen, aber Kaufland ist so extrem. Ich finde das mehr als grenzwertig. Also da ist, aber gut. Für uns ist die Geschichte nicht so spannend, aber für Menschen in anderen Teilen der Welt, aber Brot und Fisch einfach zu vermehren, das wäre ja schon super. Zumal ich esse ja gerne Fischbrötchen. Immer wenn ich in die Stadt gehe, Nordsee ist für mich immer eine Anlaufstelle. Für die sich jetzt nicht so mit Fischbrötchen begeistern können, meine Frau liebt gern Schinkenbrötchen, stellt euch einfach was anderes vor. Man könnte jetzt die Frage haben, wie geht das, Jesus? Können wir das vielleicht lernen? So Vorratseinkauf AD. Ich hole mir jetzt nur noch von allen so kostenlose Proben und vermehre die dann irgendwann. Das wäre doch super. Ich kann mir vorstellen, dass uns das allen gut gefallen würde, aus diesem Text schon jetzt so einen 5-Punkte-Plan für eine grenzlose Nahrungsversorgung abzuleiten. Meine Erfahrung mit Gott ist allerdings, dass er sich nicht instrumentalisieren oder für unsere Zwecke missbrauchen lässt. So möchte ich kein 5-Punkte-Konzept vorstellen, wie wir unser Leben vereinfachen können, sondern 5 Aspekte dieser Geschichte beleuchten, vor denen ich glaube, dass sie uns überhaupt erst verstehen lassen, worum es Jesus in dieser Geschichte geht. Den ersten Punkt, den ich nennen möchte, sich bewegen lassen. Gleich am Anfang können wir in der Parallelstelle im Matthäus lesen, und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Diese Beschreibung, dass Jesus sich innerlich bewegen lässt, findet sich auch an anderen Stellen, gerade auch im Matthäus-Evangelium. Die Übersetzung Hoffnung für alle verwendet aber in dieser Stelle den Begriff Mitleid haben. Ich finde diese Übersetzung an dieser Stelle einfach viel zu schwach. Ich weiß nicht, wer die Predigt von mir über Barmherzigkeit gehört hat an Silvester oder im Neujahr. Da habe ich ausgeführt, dass Mitleid keine Tat beinhaltet. Wir alle haben unendliches Mitleid mit den Leuten da bei dem Unwetter. Wir haben unendliches Mitleid mit den Leuten in Sizilien woanders, aber das ist auch alles. Der barmherzige Samariter, 3 Personen, die ersten 2 hatten vielleicht auch Mitleid, aber das führte nicht zur Tat. Erst der Dritte, beim Dritten führte das Mitleid zur Tat. Barmherzigkeit ist Mitleid, die zur Tat wird. Und hier können wir lesen, er wurde innerlich bewegt und heilte ihre Krankheit. Das heißt, Jesus will uns in Bewegung bringen, dass wir nicht nur Mitleid haben, sondern dass wir auch barmherzig handeln, leben, reden. Auch wenn wir jetzt die globalen Katastrophen unserer Welt aufzählen könnten, brauchen wir gar nicht so weit schauen, um uns innerlich bewegt herausgefordert zu werden. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Leid bei den Überschwemmungen in Deutschland, bei dem humanitären Elend, das mittlerweile unaufhaltsam über unsere Landesgrenzen zu uns kommt und neue Flüchtlingsströme werden erwartet bei uns in Deutschland. bei dem gesellschaftlichen Elend, dass in Deutschland scharenweise Familien in die Brüche gehen, mit tiefen Wunden in den Herzen, nicht nur bei denen, die sie früher mal geliebt haben, sondern auch bei den vielen Kindern, oder bei dem geistlichen Elend, dass Millionen von Menschen keinerlei Bezug zu irgendeinem Gott haben, und selbst unter denen, die Kirchenmitglieder sind, gibt es nur eine schrumpfende Minderheit, die die rettende Botschaft von Jesus gehört, geglaubt und angenommen hat. Soweit das Auge reicht, werden wir mit Situationen konfrontiert, die uns bewegen wollen. Mein Bild von Jesus sieht häufig so aus, dass er sowieso nichts anderes zu tun hatte, als Menschen zu heilen, zu predigen oder Menschen zu unterrichten, andere Menschen zu retten. Natürlich lässt er sich da von der Not der Menschen innerlich bewegen. Für uns ist das etwas schwieriger, weil bei uns immer noch was anderes dazukommt. Wir haben noch Familie, wir haben noch Beruf, wir haben noch Hobbys oder andere Sachen. Bei Jesus nicht, oder? Wenn ich die Verse vor dem Speisungswunder lese, dann stelle ich fest, dass Jesus selbst gerade mit vielen anderen Dingen beschäftigt war. Er hat gerade einen regelrechten Predigtmarathon hinter sich gebracht, hat vielen Leuten mit Gleichnissen versucht, das Reich Gottes zu erklären, wie das funktioniert. Seinen Jüngern hatte gerade die erste Evangelisationstournee hinter sich. Das schlaucht doch auch Jesus. Doch als er dann nach Nazareth in seine Heimatstadt kommt, wollen die Menschen überhaupt nichts von ihm wissen. Keiner. Ein Schlag ins Gesicht. Und kaum hat Jesus Nazareth verlassen, erreicht ihn die Nachricht, dass sein bislang einflussreichster Unterstützer Johannes der Täufer im Gefängnis hingerichtet worden ist. Ein Tritt in die Weichteile. Ich hätte vollstes Verständnis für Jesus gehabt, wenn er den 5000 Leuten in dieser Situation gesagt hätte, sorry Leute, heute nicht. Also ich bin bis Oberkante voll, ich bin völlig am Ende, ich muss mal erst mit mir selbst klarkommen und mir Zeit für Gott nehmen. Die Aussage an uns, sich bewegen zu lassen, soll bestimmt nicht sein, dass diese Zeit für uns mit Gott nicht ihren Platz haben soll oder haben muss. Gegenteil. Ich glaube, dass wir solche Zeiten regelrecht erkämpfen müssen, weil sie so wichtig sind. Aber sollten wir nicht gerade in solchen Zeiten, solchen Situationen erst recht zulassen, dass Gott unser Herz neu mit dem Schmerz konfrontiert, den er selbst für die Menschen, die er liebt, empfindet? Gott möchte, dass wir uns innerlich bewegen lassen. Die Bergpredigt ist ja interessant. Ich habe es schon mal hier angedeutet. Am Ende der Bergpredigt steht, die Leute waren entsetzt. Und das finde ich ein tolles Wort. Ich weiß nicht, ob es in Italien auch so schöne Worte gibt wie in Deutschland. Aber entsetzt heißt ja weg vom Setzen. Also Jesus will uns entsetzen, dass wir nicht nur sitzen und glauben, sondern dass wir weg vom Sitzen kommen. Im Hauskreis sitzen wir, im Gottesdienst sitzen wir, überall sitzen wir immer nur. Und Jesus will endlich, dass wir das einüben, trainieren, dass wir uns bewegen lassen. Bewegung findet selten im Sitzen statt, bisschen schon, aber. Ne? Mein zweiter Aspekt nenne ich Mangeldenken überwinden. Jesus begegnet also den Menschen, heilt ihre Kranken und die Zeit fliegt nur so davon. Und scheinbar hat Jesus völlig vergessen, auf die Uhr zu gucken und vergessen, dass er sich am Ende der Welt befindet, wo nicht an jeder Ecke eine Imbissstube steht und dass die Menschen auch irgendwann mal essen müssen. Jesus sagt seinen Jüngern, dass die 5000 Leute sich lagern sollen. Also kein Stehimbiss, auch kein Brötchen to go. Sie sollen sich bequem machen für eine ausreichende Mahlzeit. Uns wird ja auch hier beschrieben, die Leute konnten so viel essen, wie sie wollten. Ihnen wurden nie auf die Finger geguckt. Das ist ja die Oberkrönung. Schon krass genug, dass Jesus seine eigenen Energiereserven und die seiner Jünger bis an die Grenzen ausreizt. Aber dass er jetzt so gar keinen Blick hat für die Menschen und ihre Bedürfnisse, die hier jetzt gestillt werden können, das ist schon sehr heftig. Und als seine Jünger ihn darauf hinweisen, antwortet er ihnen, dass sie den Leuten zu essen geben soll. Hallo, geht's noch hier in der Wüste? Jetzt am Abend für 5000 Männer plus Frauen und Kinder? Ne? Philippus ist Realist und rechnet. Er hat seinen Fokus auf das, was sie nicht haben. Wir haben doch nichts, gar nichts. Gerade 5 Brote und 2 Fische, aber die reichen gerade mal für einen von uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss spätestens an dieser Stelle an uns und unsere Gemeinde denken. Jetzt mal ehrlich, hier in Mainpressen, allein der Name Mainpressen. Der Andreas hat sich früher mal lustig gemacht, Andreas Malessa, auch wenn ich das Wort Westuffeln gesagt habe. So eine kleine, popelige Gemeinde, wie wir sind, konfrontiert mit den großen Herausforderungen unserer Zeit. Tja, selbst wenn wir hier über die Jahre doch einiges unternommen haben, einiges passiert ist, wenn ich an Ladies Brunch denke, die überfüllten Räume hier, an 33 Jahre Ferienspiele, an 55 plus mit den vielen begeisterten Senioren oder an den Winterspielplatz und andere Veranstaltungen, so muss man doch ehrlich sagen, im Grunde genommen ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Zwei Schritte vor, zwei zurück. Wir gehen zwar schon an unser Limit, aber für mehr als unseren Eigenbedarf reichen unsere Ressourcen nicht. Schon gar nicht für die vielen Menschen in unserer Umgebung, die keinen Schimmer von Jesus haben. Doch Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Es ist ja nicht so, dass Jesus nicht 5 und 2 zusammenzählen kann. Und dass er nicht erkennen würde, dass wenn er 5 Brote auf 5000 Männer verteilen muss, die Scheiben ziemlich dünn werden. Ich glaube, dass er den Fokus der Jünger weg von dem Mangel hin zu ihrem Potenzial legen will. Philippus kalkuliert und rechnet mit dem, was sie nicht haben, nicht genug. Das Glas ist halb leer. Es reicht nicht. Andreas, der Bruder von Simon, sieht einen Jungen in der Menge und beschreibt, was sie haben. 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber hallo, das halb volle Glas. Da können wir doch schon mal mit anfangen, klingt das. Die Frage ist nicht, was habt ihr alles nicht, sondern was habt ihr? Wenn ich an unsere Gemeinde dahingehend anschaue, dann muss ich sagen, wir haben doch einiges mehr als nichts. Sogar mehr als nur 5 Brote und 2 Fische, von Räumlichkeiten, Finanzen und Möglichkeiten bis hin zu Mitarbeitern und Ideen. Und wenn jeder von uns Inventur macht im eigenen Leben, werden wir feststellen, dass das auch für uns persönlich gilt. Die Frage ist nicht, wofür fehlt dir alles Zeit, sondern wie viel Zeit hast du? Die Frage ist nicht, wie viel Geld fehlt dir, sondern wie viel Geld hast du? Und wenn deine Antwort lautet, naja, es reicht so gerade für mich, dann ist der dritte Aspekt umso wichtiger. Denn der heißt, nichts zurückhalten. Was Jesus von seinen Jüngern verlangt, ist, dass sie das, was sie gerade so für sie selber reicht, dass sie ihm das in die Hände geben. Für manche hört sich das an, du musst noch mehr geben. Du musst dich noch mehr anstrengen, du musst noch mehr Zeit opfern und besser nutzen, du musst noch mehr Geld geben, du musst. Das ist wie wenn man am Boden liegt und noch jemand anschließend nachtritt. Das ist nicht das, was Jesus hier will. Es geht nicht darum, dass wir Jesus noch mehr geben, sondern alles zu geben, was wir haben. Alles. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber ich meine das völlig ernst. Jesus will nicht mehr von uns, sondern alles. Also alles, bevor wir das, was wir haben, auf unser Leben verteilt haben, weil dann bleibt für Jesus nur noch ein Rest oder ein Anteil. Und Jesus Reste oder Anteile unseres Lebens zu geben, ist nicht das, was er will. Ich erlebe viele Christen, die gerade deshalb frustriert sind, weil von ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihrer Liebe, ihrem Geld, aber vor allem von ihren Möglichkeiten nur noch so ein Rest für Jesus übrig bleibt. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Da denke ich immer, zufallen, die Tür zufällt. Das wird euch zufallen, es wird euch eine Tür zufallen und eine andere Tür wird aufgehen. Wie würde unser Konto aussehen, wenn Gott festlegen dürfte, wofür wir unser Geld ausgeben? Wenn er zusagt, dass uns dann alles zufallen wird, was wir brauchen, wäre es doch mal ein Versuch wert. Und ich erlebe immer wieder, wie befreiend es ist, wenn wir genau das tun. Gott tritt nicht nach, wenn wir am Boden liegen. Das haben meine Frau und ich gespürt und gemerkt, als uns 80 Termine im letzten Jahr ausgefallen sind und wir vorwiegend von diesen Terminen leben. Und da hatten wir keine Perspektive nach vorne und sagten, ach, dann geht's wieder weiter. Da hat einer nach dem anderen abgesagt, abgesagt, abgesagt und keiner hat zugesagt. Und Gott hat uns, das nicht unser Verdienst, Gott hat uns ein Vertrauen in seine Hilfe gegeben, da sind wir dankbar für. Und im Moment geht's langsam wieder aufwärts. Wir haben Wunder erlebt. Sein Angebot, nichts zurückzuhalten, ist befreiend und hilft uns wieder aufzuerstehen. Den vierten Aspekt finden wir in Vers 11. Und der ist so vertraut, dass wir ihn schon ganz früh unseren Kindern beibringen, nämlich danken lernen. Eine Mutter mit ihrem Sohn ist im Metzgerladen beim Thomas Koch. Und der Thomas schneidet ein Stück Wurst, dem Kleinen, willst du ein Stück Wurst? Der Kleine sagt, ja. Und die Mutter sagt, wie heißt das? Und der Kleine, Wurst. Ne? Danken lernen. Ne? Danken lernen ist so wichtig. Jesus lässt die Leute sich hinsetzen und tut das, was ein frommer Jude nun mal vor dem Essen tut. Er dankt Gott. Aber das Danken hier ist keine Gewohnheit oder eine Höflichkeitsfloskel. Wir lesen hier von einem riesigen Wunder, von einem Brot- und Fischvermehrung, einer Größenordnung eines riesigen Festivals. Und die paar Minuten, in denen Jesus das Brot und den Fisch in der Hand hat, wo ja irgendwie das Wunder passieren muss, tut er nur das Eigentliche, das eine, er dankt Gott trotz Mangel. Das wir ja vorhin zusammengetragen haben. Er dankt Gott, obwohl er Mangel hat. Wir denken immer, wir danken Gott immer für das, wenn es voll ist. Aber sein Fokus ist nicht auf den Fisch und auf das Brot gerichtet. Er blickt auf zum Himmel. Er dankt für das bisschen, für das Mickrige, für das, was man gar nicht ernst nehmen kann. Dafür dankt er. Für das Unscheinbare, das Unmögliche, das Wenige, dafür dankt er. Danken wir für das bisschen in unserem Leben, für das Mickrige? Danken wir für das, was man gar nicht ernst nehmen kann, für die paar geistlichen oder moralischen Brotgruben, wo keiner von satt wird? Danken wir für das Unscheinbare in unserem Leben, für das Unmögliche? Von Jesus können wir viel lernen. Er dankte, er blickte nicht herunter zur Begrenzung, er orientierte sich an seinem Vater im Himmel, nicht an den 5 Broten und den 2 Fischen. Er ließ sich nicht irritieren, nicht ablenken und nicht beeinflussen von dem Mangel. Er blickte auf zum Himmel. Und wir blicken doch oft wie ein Kaninchen vor der Schlange auf unsere Schwachheit statt auf seine Stärke. Auf unsere Unmöglichkeiten statt auf seine Möglichkeiten. Auf unsere Ohnmacht statt auf seine Macht. Auf unser Versagen statt auf seine Barmherzigkeit und den Neuanfang. 5 Brote und 2 Fische und 5000 hungrige Männer schauen ihn an. Was muss das für ein lächerlicher Anblick gewesen sein? Jesus macht uns hier vor, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist, die von außen manchmal ganz schön albern aussehen kann, aber unheimliche Kraft hat. Ich komme zum letzten und zum 5. Punkt im Vertrauen handeln. Jesus bricht das Brot und gibt es seinen Jüngern zum Verteilen. Vielleicht haben die Jünger, nachdem sie schon 500 Leuten was zu essen gegeben haben, noch immer den Eindruck, das reicht niemals. Wenn hier nicht irgendwann ein Wunder passiert, das wird nur peinlich. Dabei stehen sie in dem Zeitpunkt schon in dem Wunder. Und ich glaube, dass sie 12 Körbe unserer Arbeit, hier und zu Hause und wo immer, wenn wir sie dann auf uns nehmen, auch erst am Ende, das heißt vielleicht erst in der Ewigkeit bei Gott zusammengetragen werden. Und obwohl wir hier vielleicht den Eindruck nicht losgeworden sind, dass es doch niemals reichen wird, am Ende feststellen müssen, dass Jesus nicht übertrieben hat, als er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass nirgends in der ganzen Geschichte nicht erwähnt wird, an welcher Stelle eigentlich das Wunder passiert ist, wo sich Brot und Fisch tatsächlich vermehrt haben. Ich für meinen Teil möchte glauben, dass es in dem Moment passiert ist, wo die Jünger angefangen haben, das, was Jesus ihnen gegeben hat, zu verteilen. Es steht nicht da. Aber es würde zu sehr zu meinem Gott passen, der uns in der Stunde das gibt, was wir in der Stunde brauchen. Der uns in der Situation das gibt, was wir in der Situation brauchen. Nicht vorher, denn dann bräuchten wir kein Vertrauen. Und auch nicht nachher, denn dann würde unser Vertrauen enttäuscht. Sondern in dem Moment, wo wir es brauchen. Immer wieder erlebe ich, dass wir vor großen Herausforderungen, in die uns Gott stellt, oft völlig überfordert sind. Aber dort, wo Gott sagt, vertraut mir und tut, was ich euch gesagt habe, da erleben wir immer wieder, dass Gott gibt und das manchmal im Überfluss. Diese 5 Aspekte sind ganz schön herausfordernd. Da haben wir ganz schön was zu knabbern. Wie an trockenem Brot. Genauer gesagt, an 5 Broten. Mein erster Gedanke, sich innerlich bewegen lassen. Mein zweiter, Mangeldenken überwinden. Mein dritter, nichts zurückhalten. Mein vierter, danken lernen. Mein fünfter, im Vertrauen handeln. Amen. Wer möchte, dem schicke ich das Mail gerne zu, könnte mir signalisieren. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass deine Jünger auch keine Superhelden waren, so wie wir. Dass sie oft versagt haben, dass sie vieles wie kleine Kinder lernen mussten. Und du kannst uns in eine gute Schule nehmen. Du bist ein guter Lehrer, ein guter Pädagoge. Du entmutigst uns nicht, trittst nicht nach, sondern erhebst uns wieder auf, stellst uns wieder auf die Füße, lässt uns wieder neu wachsen und neu auf die Spur kommen. Ich danke dir für deine Geduld und für deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Ich bitte dich, dass wir die Dankbarkeit immer wieder lernen, dass wir uns nicht von dem Mangel beeinflussen lassen, sondern von deinen Möglichkeiten. Amen.